Ich habe mich gefreut, heute Morgen bei euch zu sein, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich weiß, dass ihr mit uns sehr verbunden seid und für uns betet. Und ich wollte euch einfach ein bisschen Bericht geben, wie es uns im Moment auch geht. Zum anderen, weil auch meine Frau mir aufgetragen hat, euch herzlich zu grüßen und sich herzlich bedankt bei euch. Ich danke auch den Geschwistern der Lutherischen Gebetsgemeinschaft, dass ihr so auf meine Grenzen eingegangen seid. Ich hätte eigentlich heute Nachmittag dort den Gottesdienst gehabt, aber ich lasse meine Frau im Moment nicht länger als einen halben Tag alleine. Und das ist im Moment auch völlig okay. Sie ist auch gar nicht alleine. Unser Sohn, die Schwiegertochter sind auch da. Und das ist für meine Frau im Moment gerade wichtig, dass sie immer jemanden griffbereit hat in ihrer Situation. Das ist gut. Wenn sie heute Morgen hier wäre, dann würde sie euch Folgendes sagen. Ihr Lieben, ich danke euch herzlich für eure Gebete. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Das hört sich vielleicht jetzt etwas überraschend an. Vor 11 Monaten haben wir ja die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bei ihr bekommen und sie hat sich damals entschlossen, keine Chemotherapie zu machen, weil das bei ihrer Gesundheitssituation und der gesamten Vorgeschichte nicht möglich ist. Die Lymphe ist auch aufgebrochen, eine zweite auch. Das heißt, sie hat eine ziemlich große Wunde hier in der Leiste. Und das war bis vor ungefähr 12 Wochen auch noch gar nicht so problematisch. Da sind wir auch noch spazieren gegangen, sind einkaufen gegangen zusammen. So etwa vor 8 Wochen wurde es kritischer. Wir sind ins Krankenhaus gefahren. Die Ärzte haben zunächst gesagt, vielleicht können wir etwas operieren, können wir ein bisschen helfen. Geht aber nicht. Und vor etwa 4 Wochen fingen Schmerzen doch sehr stark an. Wir waren schon mit dem Palliativteam in Verbindung gekommen, die meine Frau schmerztechnisch ausgesprochen gut eingestellt haben. Sie hat gar keine Schmerzen. Sie kann sich bewegen mit Rollator, sie kann selbst noch zur Toilette gehen. Manchmal steht sie mit mir in der Küche und wir kochen zusammen. Und sie ist unglaublich zufrieden. Und ich habe einfach mal ein Bild mitgebracht. Lass mal durchgehen. Da sitzt sie in ihrem elektrischen Liegestuhl im Wohnzimmer. Und wisst ihr, was passiert? Jeden Tag kriegen wir Besuch. Jeden Tag. Ich habe mal gezählt, wir hatten im April alleine 30 Besucher. Und dann erleben die meine Frau mit einer Überraschung, dass sie sagen, wir können gar nicht glauben, dass du so fröhlich bist, dass es dir so gut geht, dass du so einen Ausdruck hast von Hoffnung und Freude, nicht gesund zu werden. Das will ich ganz offen sagen. Wir haben keine Erwartung, dass sie gesund wird, aber dass Gott sie gebraucht in dieser Situation. Als vor 11 Monaten diese Diagnose kam, stand sie ja vor der Entscheidung, Chemotherapie machen, was alle geraten haben in der Lage, das macht man normalerweise bei Lymphdrüsenkrebs so. Und sie hat dann das ein paar Tage überlegt und dann gesagt, nein, das geht so nicht für mich, ich muss das anders machen und ich kann das auch voll unterstützen, also ich unterstütze sie da voll. Und wir haben gesagt, wir wollen einfach unsere Berufung, die Gott uns gegeben hat, Menschen zu dienen, so lange leben, wie es möglich ist. Und das ist im Moment in einer Weise möglich, das darf ich euch mal so sagen, auch dank eurer Gebete, dass meine Frau zurzeit ein unglaublicher Anstoß für den Himmel ist. Wir sagen schon mal so, Leute kommen zu uns und die bekommen ein Himmelscoaching, kostenlos und noch mit Kaffee und Kuchen. Und meine Frau hat so eine Freude, eine solche Offenheit, mit Menschen darüber zu sprechen, was ihre Perspektive ist, das ist unglaublich. Natürlich ist das nicht leicht, auch für unsere nächsten Angehörigen. Aber weil meine Frau ein sehr offensiver Mensch ist, der sehr offen redet über das, was sie auch bewegt, und sie ist sehr zielorientiert, ist es gut möglich, dass wir mit unseren Lieben, unserem Sohn und Schwiegertochter, mit unseren 6 Enkeln, mit Verwandten ganz deutlich darüber sprechen, was ist ihre Perspektive. Es gab Momente natürlich, wo wir auch miteinander weinen oder gibt es immer noch, wo so der Moment, der Gedanke kommt, wir müssen Abschied nehmen voneinander. Und vor ein paar Tagen sagte sie mir, Günther, weißt du, meine Freude, dass ich in den Himmel gehen darf, ist jetzt größer geworden als die Traurigkeit des Abschiednehmens. Ich sage, das ist eine erstaunliche Aussage. Deine Freude, dass du in den Himmel darfst, ist größer geworden als die Traurigkeit, dass du von deinen Lieben Abschied nimmst. Sagt sie, und von dir Abschied zu nehmen, ist mir der größte Schmerz. Okay. aber wir reden jeden Tag darüber. Wir sind ständig im Gespräch darüber. Und wenn ihr kommen würdet und solltet ihr zufällig vorbeikommen, traut euch. Ich habe eins entdeckt, das will ich einfach auch nochmal so als Pastor sagen. Wir haben manchmal so Scheu, wenn Menschen in solchen Lagen sind, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Und das ist das Dümmste, was wir machen können, ganz ehrlich. Ich habe meiner Gemeinde gesagt, ich bin ja immer noch Pastor in Hagen. Ich sage, Geschwister, ruft an, schreibt WhatsApp, besucht uns. Wenn es nicht geht, sagen wir euch offen, es geht nicht. Aber geht normal mit uns um. Und das will ich euch einfach auch sagen. Da, wo Menschen sind, die krank sind, die vielleicht auch eine besondere Krankheitsgeschichte haben, geht mit denen bitte normal um. Ruft sie an. Ne, man kann ja mal fragen, sag mal, passt das jetzt gerade, dass wir ein bisschen austauschen? Redet über normale Dinge. Ihr müsst auch nicht immer fromme Worte gebrauchen. Das ist sogar manchmal richtig störend. Ihr kennt doch die Geschichte von Hiob, ne? Als die anfangen, fromm zu reden, wurde es richtig verkehrt. Die hatten 8 Tage richtig gute Tage, da haben sie ihre Klappe gehalten und haben überhaupt nichts gesprochen. Und das hat Hiob getröstet. Sie waren einfach da. Als sie anfingen, gute Ratschläge zu geben oder Erklärungen zu suchen, warum das Leid jetzt ist, da wird's verkrampft, da wird's blöd und da müssen wir unseren Mund halten. Aber wenn derjenige, der leidet und krank ist, selber anfängt zu sprechen, wenn er Themen anspricht, dann geht drauf ein, das ist doch gut. Ja, also ich mache euch Mut. Geht völlig normal mit Menschen um, die auch durch schwere Zeiten gehen. Und nochmal, meine Frau würde jetzt sagen, es geht mir gut, dank eurer Gebete. Wir wissen, dass es jeden Moment anders werden kann, weil die Wunde ist so groß. Wir haben ja auch Ärzte mit im Boot, die das Ganze beurteilen, die sagen, das kann auch mal ganz schnell anders werden. Also es könnte sein, dass ihr in 4 Wochen eine Nachricht bekommt, die Esther ist im Himmel. Das kann sein. Damit leben wir. Und wir haben uns gesagt, wir wollen jeden Tag im Namen Jesu so leben, dass Gott durch uns verherrlicht wird. Und da habe ich dann vor 3 Wochen eine Predigt gehalten in der Gemeinde bei mir über den Himmel, weil wir gerade ein Buch lesen über den Himmel. Ich gebe es mal bekannt und ihr könnt es gerne mal anschauen gleich. Randy Alcorn, der Himmel und was uns dort wirklich erwartet. Das hat mich dann motiviert, auch euch heute diese Himmelspredigt zu halten, um ein bisschen zu erzählen, wie es uns dabei geht. Ich danke euch. Ihr Lieben, wir haben, die Esther und ich, seit dieser Krankheitsphase schon sehr deutlich begonnen, darüber nachzudenken, was ist es, wenn sie heimgehen würde zu Jesus. Wir merkten, dass wir uns darauf auch einstellen mussten, obwohl wir anfangs noch nicht genau klar sahen, wie Gott das führen würde. Würde sie gesund werden nach der ersten OP oder wie würde es sein? Wir lesen Texte miteinander aus der Bibel. Wenn uns ein Lied kommt, ich habe jetzt mal so ein Liederbuch aufgeschlagen, so ein älteres Liederbuch. Und mir ist aufgefallen, unsere Geschwister vor 50 Jahren hatten noch viel mehr Lieder vom Himmel, als wir heute haben. In unserem Grünen, ne, das haben wir auch, sind immerhin noch 10 drin. In einem noch etwas neueren waren noch 5 drin, Lieder vom Himmel. In dem alten, das ich hatte, waren 70 Lieder vom Himmel drin. Und ich habe so den Eindruck gehabt, die Geschwister damals haben noch viel stärker diese Perspektive gehabt, dass sie hier auf der Durchreise sind. Heute Morgen lasen wir noch ein Lied, meine Frau und ich. Da heißt es, dass wir aus der Fremde in das Nachhause gehen. Also dieser Gedanke, dass wir hier auf der Erde Pilger sind, dass wir hier in der Fremdlingschaft sind, dass dies nicht unsere eigentliche Heimat ist, sondern als Gotteskinder da oben eine Heimat ist, das war unseren Geschwistern, die vor uns lebten, einfach nochmal viel stärker bewusst. Wir haben natürlich manchmal auch Tränen, ich habe schon gesagt, dass wir uns Gedanken machen darüber, wie das sein kann und dass es uns auch schmerzt. Und auf der anderen Seite auch diese freudige Hoffnung, heute Morgen dieses Losungswort, wir haben eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist ja auch etwas, was unser Herr Jesus durch seine Auferstehung gemacht hat. Was durch Ostern neu geworden ist. Nicht nur, dass er auferstanden ist und lebt und uns jetzt im Leben begleitet, das ist die eine Seite, sondern dass er den Himmel auch schon aufgemacht hat, dass wir dort ein Zuhause haben werden. Nun ist das so, ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so oft über den Himmel gepredigt in meinem Dienstleben als Pastor. Man versucht eher so Alltagshilfen zu geben, nicht? Wie wir als Christen durchkommen, wie wir beten können, wie wir die Bibel lesen können. Das ist alles gut. Aber mir ist aufgefallen, dass wir uns den Himmel manchmal als etwas sehr Unbekanntes und sehr Nebliges vorstellen. Vielleicht eher so auch so zu so ein Gegenpol zu dem, was wir auf der Erde haben, wo wir klar sehen, wie unsere Wege sind. Da kann man in einer gegenständlichen Welt leben. Und wie ist das eigentlich im Himmel? Ein Mann, der ja über den Himmel nachdachte, kriegte schon einen Schrecken, dass er irgendwann in den Himmel müsse, weil er denkt, er muss auf einer Wolke eine Ewigkeit da sitzen, ganz alleine schwirrt er da durch das Universum des Himmels. Und es gibt so eine Karikatur, da steht dann unten drunter, ach, hätte ich mir doch eine Zeitung mitgenommen. Was haben wir für Vorstellungen vom Himmel? Wir denken, dass wir keine Gedanken dort machen werden, dass wir nichts Genaues wüssten. Und manche denken, vielleicht ist der Himmel eher nur was Symbolisches. Vielleicht so ein Bild, das Gott uns malt, um uns irgendwie zu beschreiben, wie das sein könnte. Aber Genaues weiß man eigentlich nicht. Ein Pastor besuchte seinen Freund und der Freund sagte, du, was bereitest du denn gerade vor? Ja, sagt der Pastor, ich bereite gerade eine Predigt über den Himmel vor. Ach, kann man denn darüber überhaupt was sagen, über den Himmel? Steht doch in der Bibel, wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also wir können doch eigentlich gar nichts Genaues wissen. 1. Korinther 2, Vers 9 war das. Und da sagt der Pastor zu seinem Freund, du hast nicht weitergelesen, lies mal weiter. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Und wenn man sich anschaut, wie viel die Bibel über den Himmel spricht, wie viele Verse es gibt, wie viele Bilder sie gebraucht, um uns zu beschreiben, wie das ist und wie viel real Gegenständliches dort sich abspielt, dann ist man ganz erstaunt. Denn wir haben den Geist Gottes bekommen, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Also ihr Lieben, erste Aufforderung heute Morgen ist, lasst uns Zeit nehmen, uns mit dem Himmel zu beschäftigen. Es gibt viele Verse über die über den Himmel sprechen. Manchmal denken wir, der Himmel ist wahrscheinlich nicht so ein realer Ort. Das ist nicht so, wo man was anfassen kann oder wo man am Ende dann auch wirklich irgendwie spazieren gehen könnte oder wo man am Ende gar essen könnte. Und da habt ihr gerade die Verse gehört, die uns der Helmut vorgelesen hat. Ich sah einen Strom lebendigen Wassers und Bäume rechts und links an diesem Strom. Die tragen 12-mal Früchte im Jahr. Entschuldig mal, wofür sind denn die Früchte da? Runterfallen und verfaulen oder was? Die sind zum Essen. Meine Frau ist ja Hauswirtschaftsmeisterin. Wisst ihr, was ihr großer Wunsch ist? Die möchte in der himmlischen Großküche mitwirken dürfen. Wenn die große Party veranstaltet wird, wo Jesus das Hochzeitsmahl des Lammes feiert. Das heißt also, der Himmel hat die Aussicht auf ein Festmahl, auf ein Fest, auf eine Freudenfeier. Wir würden es heute eine Party nennen. Das ist der Himmel. Der Himmel spricht von Straßen, die Bibel spricht von Straßen, von Toren. Sie spricht von Flüssen, die dort fließen. Also da ist Bewegung drin, da gibt's Wasser. Sie spricht von Bäumen. Wir werden essen, wir werden singen, wir werden uns bewegen. Und weil wir uns das alles irgendwie nicht richtig vorstellen können, ihr Lieben, vielleicht weil wir uns auch nicht Zeit nehmen, darüber nachzudenken, hängt unser Herz mit fast jeder Faser in dieser Welt. Hängen unsere Gedanken mit fast jedem Denken im Irdischen hier. Und wenn ich Petrus richtig verstehe, dann schreibt er an die Fremdlinge, die unterwegs sind in dieser Welt, die diese Welt auch dankbar annehmen. Wir freuen uns über alles Schöne, nicht? Gerade auch der Frühling ist so eine wunderschöne Zeit und macht unbedingt einen Spaziergang, wenn die Sonne scheint heute. Freut euch daran. Schöpfer aller Himmel, der die Welt gemacht, ist ein freudiges Ereignis, was Schönes, aber es ist vergänglich. Wir werden diese Welt verlassen. Wenn wir so sehr uns auf das Irdische konzentrieren und nicht in Erwägung ziehen, dass wir eines Tages im Himmel unseren ewigen Heimatort haben werden, dann werden wir uns vielleicht nur theoretisch damit beschäftigen und ein bisschen unsicher sein. Wie wird es denn wohl, wenn ich dann im Himmel ankommen werde? Wir haben einen Pflegedienst, der seit 3 Wochen kommt. Der Chef ist ein gläubiger Christ und die Hälfte der Mannschaft, die sind auch gläubige Christen. Also wir sind so gesegnet mit diesem Pflegedienst, der jeden Morgen und jeden Abend die Wunde versorgt. Und dieser Chef, als er das erste Mal zu uns reinkam und dann fertig war mit meiner Frau, dann ging er raus und sagte irgendwie, ihr habt so eine ruhige Atmosphäre hier. Naja, sage ich, wir sind bewusste Christen und wir wollen einfach, dass der Friede Gottes hier in unseren Herzen und bei uns immer wieder da ist. Und dann fing er an, von sich zu erzählen, wie er zum Glauben gekommen ist. Besonders daran, dass er entdeckt hat, er sagte, ich habe 900 Leute bis heute in meinem Leben gepflegt. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen denen, die im Glauben an Jesus sterben und in den Himmel gehen, und denen, die ohne Hoffnung sterben. Und als ich merkte, wie man anders sterben kann, wenn man im Glauben an Jesus ist, habe ich angefangen, nach Jesus zu suchen. Ich wollte wissen, wer der ist. Und er ist gläubig geworden. Und dann sagt er, weißt du, was mir auffällt, jetzt gehe ich in eine Gemeinde. Da sind die alten Christen, die sind schon 50 Jahre gläubig. Und da ist der Opa, und hat er von einem erzählt, der ein Bauern, ist so ein einfaches Dorf da in Mittelhessen bei Dillenburg, nicht? Der Opa, der hatte immer einen Traktor, der stand in der Scheune, das war so sein Lieblingsstück, das hat er gehegt und gepflegt. Er kann ihn aber gar nicht mehr fahren, weil er nicht mehr aus seiner Wohnung kommt. Also sein Sohn fährt den Traktor. Und dann sagte dieser Pflegedienstleiter, du glaubst gar nicht, was das für ein Theater ist, wenn abends um 7 Uhr der Traktor nicht wieder in der Garage steht, an der Stelle, wo der Papa den 50 Jahre hingestellt hat. Habe ich zu ihm gesagt, Willi, jetzt gib mal einen Schlüssel ab. Jetzt hör mal auf, so ein Theater zu machen. Du musst das loslassen. Er kann es nicht loslassen. Und er sagt, das ist ein gläubiger Mensch. Einer, der in den Himmel will, hält seinen Traktorschlüssel noch so fest und meint, er dürfte den nicht abgeben. Ihr Lieben, das ist, was ich auch manchmal bei mir feststelle, wo ich denke, will ich das überhaupt abgeben? Ist doch so mein Lieblingsstück, mein Lieblingsbuch, mein Lieblings. Ach, will ich doch eigentlich nicht abgeben. Ihr Lieben, es ist gut, wenn wir immer wieder lernen, loszulassen. Was meine Frau gerade macht, ist ein aktives Verschenken. In ihrem Leben wurden ihr viele Ketten und Schals und Vasen und Zeug geschenkt, Decken. Und jedes Mal, wenn jetzt Besuch kommt, dann sagt sie, hey, was magst du gerne, Schals oder Ketten oder Decken? Ach, ich glaube Schals. Günther, hol doch mal die Kiste mit den Schals. Lass sie sich doch mal 2 schöne aussuchen. Und dann darf der Mensch sich 2 nehmen. Und manche sind auch ein bisschen schüchtern und sagen, kann ich das überhaupt? Geht das? Doch, mach, komm, sagt meine Frau, mach mal. Also sie hat so eine Freude daran, die Dinge zu verschenken, die bisher so wertvoll waren, und sie loszulassen. Jemand hat mal gesagt, es kommt die Zeit, da musst du deine besten Stücke deinen liebsten Freunden verschenken. Schenke. Lerne loszulassen, ist so ein zweiter Rat heute Morgen, nicht? So, fang an loszulassen. Ich glaube, ab spätestens 55 sollte man anfangen loszulassen. Ja, fühlt ihr euch angesprochen gerade?
Ja.
Nein. Geh heute nach Hause, überlege, was du verschenken kannst. Mach jemandem eine Freude, weil diese Freude zu erleben, dass Menschen glücklich sind, weil sie etwas mitnehmen, auch als Erinnerung, ja, jetzt gerade bei meiner Frau natürlich, ist ausgesprochen stark und ausgesprochen gut. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, ich weiß ja nicht, ob es bei Pastor Wilhelm Busch stand, ein Pastor kommt zu einem Sterbenden, der liegt wirklich da im Sterben in seinem Bett und der Pastor möchte mit ihm beten und es geht nicht, weil der Mann bringt die Hände nicht zusammen. Er stirbt, dieser Mann. Am Ende muss man ihm gewaltsam die Hand aufmachen. Er hat seinen Tresorschlüssel noch da drin gehabt. Er konnte nicht beten, weil er immer den Schlüssel festgehalten hat. Es gibt, glaube ich, ein Lied, was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten, ja, machen wir, und geben es zurück an ihn. Also lass uns die Hände aufmachen und wissen, alles, was wir haben, ist nur geschenkt. Und wir wollen lernen, es loszulassen, großzügig zu sein. Warum muss es eigentlich einen Himmel geben, ihr Lieben? Warum braucht es einen Himmel? Nun, die Erde erfüllt unsere tiefsten Sehnsüchte nicht bis ins Letzte. Du fährst dieses Jahr in Urlaub und ich freue mich darüber, wenn du das kannst und genieße es. Aber nächstes Jahr hast du den Wunsch, du willst wieder in Urlaub. Vielleicht noch mal was anderes sehen. Du freust dich an irgendeiner schönen Kleidung, aber irgendwann hast du den Wunsch und sagst, ich hätte gerne wieder mal was Schönes Neues. Es ist wohl im Buch des Predigers, wo da steht, das Auge sieht nie genug, das Ohr hört nie genug, die Seele wird an diesen Dingen dieser Welt niemals satt. Darum hat Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt, damit wir die letzte Erfüllung unserer Sehnsüchte von dem, was uns wirklich treibt, bei ihm in der Ewigkeit erfahren, wo kein Leid mehr ist und kein Geschrei. Die Erde erfüllt unsere Sehnsüchte nicht. Das Zweite, wir sehnen uns nach Gerechtigkeit, die irgendwann erfolgt. So viele Verbrechen in dieser Welt werden ja niemals geklärt. Du hast manchmal Erlebnisse, wo du denkst, das ist jetzt so ungerecht, wie man mich behandelt. Und du wünschst dir, dass diese Dinge irgendwann mal geklärt werden. Aber sie werden vielleicht in dieser Welt niemals geklärt. Wir bleiben in Situationen der Ungerechtigkeit hängen. Und wir sehnen uns danach, dass Ungerechtigkeit aufgedeckt oder auch gesühnt wird. Wir sind betrogen worden und viele Menschen werden betrogen in dieser Welt. Da ist ein Dieb eingestiegen, aber er ist nie gefasst worden. Uns ist das Gefühl nach der letzten Gerechtigkeit tief eingepflanzt. Es muss doch alles irgendwie seine Ordnung, seinen Platz, seine Gerechtigkeit finden. Aber diese Erde ist nicht der Ort, wo die letzte Gerechtigkeit stattfindet. Das wird erst im Gericht sein. Das wird erst bei Gott sein. Und wir als Gotteskinder, wir haben doch so eine ganz andere Perspektive, dass wir wissen, ja, wir werden auch vor dem Richterstuhl des Christus stehen, aber als erlöste Menschen voller Gnade, voller Güte umfangen, kommen wir bei Jesus an und dann wird er unser Leben nochmal anschauen und sagen, hey, was hast du aus deinem Leben der Auferstehung gemacht? Ich freue mich, dass du fruchtbar warst. Ich freue mich, dass du aus meiner Kraft heraus gelebt und gedient hast. Und ich freue mich, dich heute im Himmel begrüßen zu können. Ein anderer Gedanke ist, oder Grund für den Himmel ist, wir wollen doch geliebte Menschen wiedersehen. Nicht wahr, ihr Lieben, Waltraud Norbert, ihr wollt doch den Helmut und die Helene, Georg, im Himmel wiedersehen. So viele Jahrzehnte mit denen unterwegs gewesen, liebe Freunde gewesen, man will die doch wiedersehen. Das wird schön. Könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen? Die sind vorausgegangen, haben schon mal vielleicht eine Wohnung ein bisschen dekoriert oder was, ja. So real. Sagt Jesus doch, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn nicht, hätte ich es euch gesagt. Eine Wohnung ist doch nicht irgendwas Eingebildetes oder Fantasievolles. Eine Wohnung ist doch eine Wohnung. Da weiß man, da ist ein Schrank, da ist ein Stuhl, da ist ein Tisch. Ja, so muss man sich das vorstellen. Wenn Jesus sagt, in meinem Vaterhaus gibt's Wohnungen. Ich bereite euch einen Platz, da könnt ihr wohnen. Und mit dem Wort wohnen verbinden wir eine gewisse Gemütlichkeit. Wir kommen, ihr Lieben, nach Hause. Das ist großartig. In diesem Vaterhaus, wo es viele Wohnungen gibt, da ist Jesus schon da. Der, den du liebst, mit dem du heute durchs Leben gehst, der Teil deines Lebens ist, der wichtigste deines Lebens, der erwartet dich dort und du wirst ihn dort sehen. Ein Lied sagt, im Himmel gibt es manches, was ich gerne möchte sehen, an Schönheit wird mein Herz sich dort erfreuen. Doch der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Und dann erst alles andere mich erfreuen. Anbetend werde ich stehen vor ihm, der mich geliebt. Er ist mein Heiland, der mich liebt. Jesus werden wir sehen. Wir werden einander sehen. Wir werden hier uns auf dieser Erde nur für eine kurze Zeit auf Wiedersehen sagen. Wirklich auf Wiedersehen. Und dann sind wir wieder zusammen. Machen wir nochmal so einen Ohr-Erkenschwick-Tag im Himmel. Wäre doch cool, ja? Ja, wäre was, ne? Dann erzählen wir uns nochmal. Mensch, weißt du noch, wie war das noch? Wie wir zum Glauben gekommen sind, wie wir uns gegenseitig geholfen haben, wie wir uns im Gebet unterstützt haben, als die einen und die anderen, wie wir uns fröhlich auf der Straße begrüßt haben und gesagt haben, hey, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, spätestens im Himmel. Ja, wir sehen uns wieder. Das klingt nach einem Zuhause. Wenn unser Himmel wirklich ein Zuhause ist, dann sollten wir erwarten, dass er Eigenschaften hat, die wir mit einem Zuhause verbinden. Was ist ein Zuhause? Warst du schon mal auf einer Reise, bei der die Hälfte der Familie krank geworden ist, ihr die halbe Zeit nur in der Bude zubringen konntet, wo am Ende das Auto einen Unfall hatte, wo vielleicht irgendwas völlig schief gegangen ist? Was willst du dann nur noch? Bitte?
Nach Hause.
Du bist nur noch weg von da nach Hause. Weil zu Hause weißt du, wo du deine Schnupftücher hast. Da weißt du, wo die Tabletten stehen. Da kennst du deinen Hausarzt. Da bist du zu Hause. Da ist es gewohnt. Da weißt du, wo alles ist. Da bist du sicher. Da hast du einen Zufluchtsort. Wir sind ja vor 6 Monaten noch umgezogen von Hagen nach Dillenburg, Nähe Dillenburg, Eibelshausen. Hat jemand schon mal von Eibelshausen gehört? Nein, gut. Geht es manchen ja auch in Deutschland so, die haben Ohr-Erkenschwick auch noch nie gehört. Einer der coolsten Momente war, als der Frank oder andere Leute mich dann anriefen, die hier hing versetzt worden waren als Flüchtlinge, und er sagte, Pastor, we have been transferred, wir sind übermittelt worden. Where are you? We are here in Ur-Ikenschwick. Sag, wo bist du? Ur-Ikenschwick. Ach, Ur-Erkenschwick, kenne ich, ja, kenne ich. Kenn Leute da, cool, ja. Also das war ein starker Moment, genau. Zu Hause ist da, wo uns Freunde besuchen. Es ist da, wo wir herumwerkeln, wo wir im Garten sind, unsere Lieblingsbücher lesen und die Musik hören, die uns gefällt. Zu Hause ist da, wo ich jeden Morgen den wunderbaren Duft starken Kaffees rieche und wo wunderbare Mahlzeiten auf dem Tisch stehen. Ich merke, das klingt so romantisch, als würde ich das Zuhause in allzu romantischem Licht sehen. Ich weiß, dass viele Menschen zu Hause schreckliche Dinge erleben. Doch unser wahres Zuhause ist der Himmel. Das war jetzt ein Zitat aus diesem Buch. Er beschreibt das so. Also ich mache euch Mut. Der Himmel, was uns doch wirklich erwartet. Wer macht nochmal den Büchertisch bei euch? Ja, guckst dir gleich nochmal an. Vielleicht mag das jemand mal. Es sind so, ich glaube, über 30 kleine Kapitelchen. Auch die Frage, werden Tiere im Himmel sein? Ne? Also, ja. Kann ich jetzt nicht beantworten. Also alle ihr Hundeliebhaber, ich habe nur eine Geschichte im Kopf. Wir hatten einen Bibelschüler, als ich noch in der Bibelschule diente, der hatte so einen großen Windhund. Er war sein Liebling. Und dann kamen wir eines Tages in dem Buch der Offenbarung an die Stelle, draußen aber sind die Hunde. Und da fing er an zu weinen. Gemeint sind ja gar keine vierbeinigen Hunde da, ne, sondern die Feiglinge und die Hinterlistigen sind da gemeint, ja, gar nicht die Hunde, aber da steht nur mal, draußen sind die Hunde bei Luther, ne. Aber was war der traurig? Und dann kam die Frage, ist mein Hund im Himmel? Ich weiß es nicht. Die Bibel sagt darüber nichts, ob dein Lieblingspapagei dabei ist oder was auch immer. Ja, aber lass uns doch den Himmel real vorstellen. Wenn Jesus sagt, es gibt ein Vaterhaus, es gibt Wohnungen, wir werden über Straßen gehen, wir werden essen, wir werden miteinander unterwegs sein. Unsere Freunde sind schon dort. Ich habe da so ein bisschen gekramt, so in meinen Jugendliedern, und dann kam ich auf dieses Lied, das kennt ihr bestimmt auch, komm, geh mit mir in das Land, komm, geh mit mir in das Land. Wer kennt das noch? Komm, geh mit mir in das Land, wohin ich gehe. Viele Freunde sind schon dort, viele Freunde sind schon dort. Jesus Christus wartet dort. Ja, das war so eins, was wir als Jugendliche gesungen haben, bisschen gospelmäßig, ein Lied vom Himmel. Heute singt man Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. Wer kennt das?
Ja.
I wanna be my... Sollen wir es mal gerade singen? Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. Und nochmal. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. Und dann gibt die Frauen singen dann Heaven is a wonderful place. Ja, könnt ihr mal üben. Kennst du es?
Ein bisschen, aber...
Üb mal und dann sing's mal miteinander. Also sing mal öfters Himmelslieder. Das ist so mein Wunsch und mein Gedanke. Ihr Lieben, all die guten Dinge, die wir hier in dieser Welt erleben, eine gute Gemeinschaft, ein gutes Essen, einen guten Tag, eine gute, freudige Überraschung, das wird es im Himmel vervielfältigt geben. Ich mache euch Geschmack auf den Himmel. Das ist ein wunderbarer Ort. Denn unser Zuhause im Himmel wird nie abbrennen, nie überschwemmt werden. Wir hatten am Mittwochabend so einen richtigen Gewitter-Tornado bei uns da. Ihr auch hier, ja. Und der schöne Pavillon, den mein Sohn der Mama hingestellt hatte, mit schweren Backsteinen unten an den Füßen befestigt. Ich sagte noch zu der Pflegefrau, ach, das hat mein Sohn hingestellt, der hält. 2 Minuten später hob das Ding ab, schlug gegen die Dachrinne, schlug ein Loch da oben rein und lag am nächsten Morgen völlig zerknittert auf der Veranda. Wird im Himmel nicht mehr passieren. Schrotthändler gibt es im Himmel keine. Da braucht man nichts abgeben. Der Himmel beschreibt einen tatsächlichen Ort, ihr Lieben, einen Platz, den unser Bräutigam Jesus versprochen hat. Der Himmel ist ein Ort inniger Vertrautheit, ein Ort des ewigen Schutzes und der Zuflucht, ein Ort des gegenseitigen Nehmens und Gebens. Ja, wir werden Aufgaben haben, nicht eine Ewigkeit im Himmel auf einer Wolke sitzen und ein Instrument spielen, was ich nie spielen wollte. Ist ein schrecklicher Gedanke. Ja. Wir werden geben und nehmen. Die Bibel spricht davon, wir werden einander dienen. Und wer das so für sich entdeckt hat, wie gut das und schön das ist, anderen zu dienen mit seinem Leben, wie das ausfüllend ist, das ist schon ein Stück Himmel auf der Erde. Aber auch sich schenken zu lassen, wie Gott uns beschenkt, wie er uns mit seiner Güte beschenkt, auch das ist ein Stück Himmel auf der Erde. Ist ein Ort des Gebens und Nehmens. Wir werden dienen, aber wir werden auch herrschen. Es ist beides. Aber nicht herrschen als Bösewichte oder als Diktatoren, sondern herrschen mit einer dienenden und einer großzügigen Haltung. Es ist ein Ort, den uns Gott gegeben hat, wo wir in Frieden, Freude und allergrößter Freiheit leben können. Der Himmel ist wie eine riesige Feier, wo Tische gedeckt sind. Es gibt ein Festessen. Wir erkennen die Gäste. Wir erkennen auch Gäste, die wir vorher nicht gekannt haben. Wir werden ja mit Abraham, Isaak und Jakob zusammen an der großen Tafel sitzen, wie Jesus mal sagt. Also wir werden Persönlichkeiten sein. Natürlich werden wir uns wiedererkennen. Natürlich wirst du als Persönlichkeit auch da sein, nicht als so nebulöses Geistwesen, was irgendwie so durchs Universum schwebt, sondern du bist dann Jörg in deiner reinsten Form. Kannst du dir das vorstellen? Deine Jana wird Freude haben an dir, weil sie auch Frau, nicht Frau, weiß ich nicht, aber Jana, Günther in reinster Form, meine Güte, ja? Ey, was ist das? Joachim, hey, in reinster Form. In Persönlichkeitsform, wie Gott sie gewollt hat. Das werden wir sein. Gott hat Persönlichkeiten gemacht. Und so wird der Himmel ein Ort sein, wo wir in einer großartigen Weise miteinander zusammen sein werden. Der Himmel, eine wunderbare Party. Wir erkennen die Gäste. Menschen, die wir seit langem nicht gesehen haben, tauchen auf. Allmählich einer nach dem anderen, mit denen wir in diesem Leben uns am besten verstanden haben Und selbst die, mit denen wir uns vielleicht nicht so gut verstanden haben in der Gemeinde, werden trotzdem von uns von Herzen geliebt werden und wir werden keine Schatten und keine Barrieren mehr zwischen uns haben. Nein, keine Sorge. Auch den, wo du denkst, ob ich den aber im Himmel treffen will? Keine Sorge. Alles geklärt, gereinigt und geheiligt. Das macht Jesus. Es stellt sich heraus, dass dies wirklich ein himmlisches Treffen ist. Wenn Menschen sterben und die Erde verlassen, trauern die, die zurückbleiben, um den geliebten Menschen. In Wirklichkeit jedoch verlassen die Menschen, die sie lieben, ihr Zuhause nicht. Sie gehen nach Hause. Auf einer auferstandenen Erde, in einem auferstandenen Körper, mit auferstandenen Freundschaften, in einer auferstandenen Welt. Übrigens, die Afrikaner sagen, gläubige Afrikaner, wenn sie sterben, sie gehen vom Sterben ins Leben. Sie sagen, sie gehen vom Sterben dieser Welt, wo sie jeden Tag ein Stückchen sterben, ins Leben. Merken wir diese ganz andere Perspektive, dieses ganz andere Denken? Als Christ kann ich sagen, dass der Tag, an dem ich sterbe, der beste sein wird, den ich bis dahin erlebt habe. Ich habe der Esther dann diesen Abschnitt vorgelesen. Doch dieser Tag wird nicht der letzte sein, an dem ich lebe. Es ist nur der Anfang einer langen Reihe von Tagen, die nie enden werden in der Gegenwart Gottes. Als ich den Abschnitt aus dem Buch las, sagte ich zu Esther, hatte ich das jetzt erschüttert, weil sie anfing zu weinen. Sie sagte, nein, ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach. Hast du Freude daran, an diesen Himmel zu denken? Wir werden uns wiedererkennen. Wir werden gute Dinge austauschen. Wir werden aktiv sein, in einem stressfreien Sinne. Kein Zeitdruck mehr, kein Terminkalender, der hinter uns hängt. Wir werden diesen Frieden Gottes, der uns heute schon manchmal begleitet, für immer und ewig erleben. Und unsere Seele wird erfüllt sein von allem Guten. Was für eine wunderbare Perspektive, was für eine Aussicht. Ich lese noch mal so ein paar Dinge aus dem Buch der Offenbarung. Wir werden staunen, wir werden loben, wir werden Gott ehren in unseren Herzen, wir werden Jesus das Lamm anbeten. Ich sage keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt braucht keine Sonne noch einen Mond, dass sie darin scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Hat er doch gesagt, unser Herr Jesus, ich bin das Licht der Welt. Also wird er den ganzen Himmel erleuchten mit seinem Licht. Was wird das für eine Strahlkraft sein? Was für eine Ausstrahlung? Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen und ihre Tore werden nicht verschlossen. Es wird keine Nacht sein. Man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in ihr bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Ich hörte eine Stimme vom Thron her. Siehe da, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden seine Völker sein. Er selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und er wird abwischen. Alle Tränen, der Tod wird nicht mehr sein, kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Und er sagte, siehe, ich mache alles neu. Ist das eine schöne Perspektive? Ist das etwas, worauf man sich freuen kann? Und was wir hier als ein Stück Anker unseres Lebens festhalten können und was wir gewiss im Herzen tragen dürfen, und wo wir sagen können, bald erscheint jener Tag, wo kein Herzeleid wird sein, keine Trübsal und Angst, keine Träne und keine Pein. Frieden herrscht an jedem Ort. Welch ein Tag, großartiger Tag wird das sein. Ich möchte euch heute Morgen so ein bisschen Sehnsucht nach dem Himmel machen und euch erzählen, dass man mit dieser Hoffnung auf den Himmel gut leben kann. Ihr werdet damit Menschen irritieren. Die werden sagen, bist du schon abgehoben, schon in der anderen Welt, wir leben doch hier. Na, hört man ja so oft, lebt man mit beiden Beinen hier auf der Erde. Als meine Großmutter starb, hat der Pastor folgenden Satz gesagt. Sie war eine Frau, die mit beiden Beinen auf der Erde stand, aber mit beiden Händen im Himmel war. Sie war eine gläubige Frau. Sie betete, sie diente, war eine Bauersfrau, eine Schäfersfrau, hatte ihren Garten bis abends um 9:30 noch zu machen. Aber mit beiden Beinen auf der Erde, das war sie, handfest und tatkräftig, aber mit den Händen und ihrem Herzen bei Jesus im Himmel. Ihr Lieben, so kann man gut durch dieses Leben gehen. So kriegen wir auch immer wieder raus, was wir tun müssen, auch in der neuen Woche. Also ich wünsche euch Himmelslicht im Erdenlauf. Und ihr werdet merken, das tut unglaublich gut, daran zu denken, wer unser Vater im Himmel ist und was wir in ihm alles haben. Als die Römer damals die ersten Christen sahen, wie sie Menschen, die gestorben waren, beisetzten, dann hat ein römischer Philosoph geschrieben, die singen dann Danklieder, ziehen fröhliche Kleider an und man hat den Eindruck, dass hier jemand auf eine Reise geht, bei der die anderen ihn wiedersehen werden und er ist gar nicht weit weg, er ist ganz in ihrer Nähe. So haben die römischen Menschen damals die Christen erlebt, mit dieser ganz bewussten Hoffnung auf den Himmel. Ich mache euch Mut, lest Verse vom Himmel, schaut euch um, streicht sie hoffnungsvoll blau oder grün an, was eure Hoffnungsfarbe ist, und denkt manchmal an uns und betet, dass wir diese Hoffnung im Himmel für den Himmel festbehalten. Es können auch ernstere Tage kommen, das wissen wir, und wo wir vielleicht auch manches größere Leid noch erleben. Aber Gott weiß das auch und wir bleiben bei dieser Perspektive der himmlischen Heimat. Gott segne euch. Amen.